Produktmanagement für Hardware- oder Softwareprodukte. Gibt es da einen Unterschied? Und wenn ja, welchen? Das ist fast schon eine religiöse Frage innerhalb der Produktmanagement-Community. Und Jonathan und ich werden diese Frage heute miteinander für euch besprechen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Wir sind Bernadette, Anselm und Jonathan und wir sind deine Hosts in dieser Sendung. Das Thema Produktmanagement verbindet uns und wir möchten Führungskräften, Produktmanagern und Produktmanagerinnen in der Industrie dabei unterstützen, nachhaltig erfolgreiche Produkte zu gestalten und auf den Markt zu bringen. Jonathan und ich machen das mit Training, Coaching und Beratung mit unserer Product Lounge. Anselm hat mit Evolute eine Software auf den Markt gebracht, die Produktmanagern durch den Aufbau eines Anwenderbeirats dabei hilft, Produktflops zu vermeiden und neue Produkte 10-30% schneller auf den Markt zu bringen. Hier im Podcast geht es daher um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hardware- und Softwareproduktmanagement. Ich habe es schon angeteasert. Religiöse Frage, wieso ist das so? Es ist ja so, dass viele Unternehmen, Industrieunternehmen, in denen die ihr hier zuhört, ja auch vielleicht auch tätig seid, sind einfach historisch Hardware-Unternehmen, die physische Produkte einfach entwickeln und produzieren und verkaufen. Und wir sehen hier, und es wird vielleicht bei euch auch einfach der Fall sein, dass da immer mehr reine Softwareprodukte auch Einzug nehmen in das Portfolio. Und die Fragestellung, die wir hier auch ganz oft bei unseren Kunden, also den Unternehmen, den Industrieunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, sehen ist, ja, wie managt man und vermarktet man dann eigentlich auch Softwareprodukte? Das funktioniert ein bisschen anders wie Hardwareprodukte. Was ist da der Unterschied? Wie funktioniert das? Und die Frage, die dann da eben halt auch raus resultiert ist, was bedeutet das für dich als Produktmanager, Produktmanagerin, wenn man für physische Produkte verantwortlich ist und wenn man dann zusätzlich auch für ein reines Softwareprodukt verantwortlich ist? Was verändert sich, wenn du bisher physische Produkte gemanagt hast und nun eben ein neues, reines Softwareprodukt dazukommt? Was ändert sich? Ändert sich überhaupt was in Bezug auf Rolle, Aufgaben, Arbeitsweisen, Methodik und Tools? Und darüber spreche ich heute mit Jonathan. Und ja, vielleicht können wir das nochmal in Beispielen konkreter fassen. Was fallen dir da für Produkte ein oder auch jetzt so aus von unseren Kunden, mit denen wir so zusammenarbeiten?
Ja, Bernadette, du hast das recht gut eingeleitet und ich möchte auch gleich mal mit ein paar Beispielen aus der Praxis beginnen. So viele Sachen kommen ja auch aus dem Thema der Digitalisierung, gerade wenn wir zum Beispiel im Haushalt ja an die Stromzähler oder Wasserzähler denken. Früher musste da immer jemanden kommen und musste das ablesen, das von Haustür zu Haustür gegangen, hat das da irgendwie ja händisch ausgelesen. Der Heizungsmann hat man meistens keine Zeit, wenn er gerade kommt. Und dann haben sich natürlich auch die Hersteller was gedacht und sich auch weiterentwickelt. Und gerade mit der Digitalisierung kommen dann halt eben so Lösungen dazu, wo man es auslesen kann, übers Netz, vernetzt. Und dann gibt es natürlich auch Software. Einmal Software natürlich in diesen Messeinrichtungen selber, aber natürlich auch, wo die Daten zusammenlaufen, die Webplattform. Und die kommen oft auch vom gleichen Hersteller. Und dann hat man natürlich, wo man früher einfach so physische Produkte hatte, plötzlich auch ja reine Softwareprodukte, die damit betrachtet werden. Andere Fälle so habe ich in meinem eigenen Anwendungsbereich, gerade so Fitness-Trackers, wenn man sich so überlegt, vor 10, 15 Jahren wenn man sich eine Fitnessuhr gekauft hat, dann war das halt eine Pulsmessuhr. Die hat auch irgendwie Daten gemessen und hat die Daten dann eben, ja, auf dieser Fitnessuhr gespeichert. Die konnte man dann am Schluss nach der Trainingseinheit irgendwie auslesen. Und dann musste man sich irgendwie selber in der Excel-Tabelle oder irgendwo auf dem Papier die Daten niederschreiben. Das hat auch jetzt irgendwie schon das Kundenproblem gelöst von mir. Und das war auch irgendwie okay, weil man es nicht anders kannte. Aber heute sind natürlich mit so Fitness-Tracker oder Laufuhren schon auch starke Softwareprodukte verbunden. Ja, wie zum Beispiel dann wirklich auch Apps, aber natürlich auch Web-Applikationen, wo man im großen Stile Daten übers ganze Jahr auslesen kann. Und so sind natürlich solche Hersteller von solchen Produkten auch, ja, so von rein physischen Produkten auch zu Softwareanbietern geworden, wo eben die Software auch im Fokus steht, weil mit der arbeitet man eigentlich und die löst eigentlich auch das Problem. Und so gibt es sicher viele Beispiele in der heutigen Zeit durch die Digitalisierung, aber auch dadurch, dass Dinge effektiver ablaufen sollen, wo Unternehmen sich einfach weiterentwickelt haben.
Ja, ich habe da auch noch Beispiele aus der Industrie, also von den Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Das sind zum Beispiel, haben die einfach so Energiemesssysteme oder Produkte zur Maschinensteuerung, ne, Stecker, und da haben sie einfach ein Problem erkannt, ne, so wie jetzt eben das Beispiel mit dem Fitness-Tracker. Die Messung alleine reicht nicht, braucht noch irgendwo ein Tool, was dem Kunden dabei hilft, es dann mit diesen Messdaten auch was zu machen, was auszuwerten. Und da kommen dann eben zusätzliche Softwarelösungen hinzu, die diese Unternehmen dann auch als Software-as-a-Service-Produkte verkaufen wollen, vermarkten wollen. Und der erste Schritt, den ganz viele da machen, ist, dass sie diese Softwarelösung eigentlich vielleicht als Add-on, als zusätzlichen Mehrwert im Verkaufsargument, ne, mitgeben und dann diese Software sogar oft auch verschenken erst einmal, mit dazugeben, obwohl da ja eigentlich der eigentliche Business Case auch drin steckt, weil der Punkt ja ist, dass diese Unternehmen mit ihrer Kerntechnologie ein ganz spezifisches Know-how haben, eine Kernkompetenz haben und sie jetzt eben dieses Wissen über die Messung, ne, oder diesen Vorgang, diesen Use Case eigentlich dann in eine Software packen, also ihr Prozess-Know-how, ihr Know-how in eine Software packen als Produkt oder eben als digitale Leistung. Und ja, das dann ja eigentlich die eigentliche Lösung ist, ne, also das eigentliche Kernproblem löst. Und die Challenge aber ist, dass diese Unternehmen keine Erfahrung im Entwickeln und Vermarkten solcher digitalen Produkte haben. Und genau hier kommst jetzt du als Produktmanager, Produktmanagerin ins Spiel, ne? Denn deine Aufgabe ist die Entwicklung einer Produktstrategie für diese digitalen Lösungen. Und das machst du, indem du Kunden, Anwender, Markt, Wettbewerb analysierst und eben deine Schlüsse daraus ziehst. Das heißt, das Produktmanagement für Softwareprodukte funktioniert in Bezug auf deine Rolle und deine Aufgaben erst einmal genau gleich. Wie kommt es dann jetzt aber, dass es eben nicht immer gelingt, ne, dieser Wechsel von Hardware zu Softwareproduktmanagement oder dass wir überhaupt darüber diskutieren, dass es Unterschiede gibt, weil offensichtlich holpert es ja da auch manchmal, also da gibt es einfach auch Schwierigkeiten, Unterschiede. Und welche Schwierigkeiten treten denn auf, wenn man Softwareprodukte managt?
Ja, du hast jetzt schon richtig genannt, so die Rolle und die Aufgabe des Produktmanagers, der Produktmanagerin, die bleibt gleich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Aber wenn wir dann wirklich drüber sprechen, was ist denn dann der Unterschied zwischen Softwareprodukten, Hardwareprodukten? Da gehen wir recht schnell dann in den Bereich, wo wir den Planungszyklus einfach anschauen müssen, den die unterschiedlichen Arten von Produkte eben haben. Wenn wir jetzt eben einfach mal Hardwareprodukte anschauen oder physische Produkte, da haben wir, wenn wir jetzt einfach mal den Planungszyklus anschauen von den unterschiedlichen Produkten, dann haben wir bei Hardware eine längere Entwicklungszeit. Wir haben einfach einen viel längeren Planungshorizont von Entwicklung Und wir haben auch einfach oft einen längeren Produktlebenszyklus. Weil wenn ich eben Hardware entwickle für eine bestimmte Lösung, dann will ich nicht irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sagen, ja, okay, jetzt habe ich es eben lang entwickelt, habe viel Geld reingesteckt, habe auch irgendwie meine Lieferkette und meine Produktion aufgebaut und jetzt ist der Lebenszyklus schon rum. So kommt es, dass eben gerade so physische Produkte eine relativ lange Lebenszeit haben. Wenn wir jetzt aber einfach mal Softwareprodukte anschauen, dann sehen wir, dass die sich recht schnell entwickeln lassen und auch dann über den Produktlebenszyklus weiterentwickeln lassen. Und da haben wir auch oft einen kürzeren Lebenszyklus. Wir haben einfach mal jetzt eine Lösung, die hält irgendwie 2-3 Jahre und dann gibt es auch schon wieder neue Themen. So sind einfach die Planungszyklen unterschiedlich. Dann haben wir einen Unterschied in der Time to Market. Produkte, die physisch sind, dauern sehr viel länger. Wir haben es jetzt schon angesprochen. Ich muss sehr viel mehr planen. Ich muss vielleicht auch sehr viel genauer sein in der Produktentwicklung, mehr testen. Und ich habe natürlich nachher auch eine Fertigung aufzubauen. Ich habe Lieferanten, die ich mir anpflegen muss, die ich validieren muss, von denen ich gutes Material kriegen muss. Und das dauert einfach länger. Und dementsprechend dauert auch, bis das Produkt am Markt ist. Der Weg ist einfach ein weiterer. Bei Software ist es recht einfach. Ich kann es entwickeln. Ich kann mit kleinen Dingen an den Markt gehen. Ich kann agil vorgehen. Und ich habe da auch planbare Kosten, weil ich kann einfach sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal für 2 Monate oder für 6 Monate und packen einfach mal an Funktionalität rein, was wir da schaffen. Und dann probieren wir es einfach mal am Markt aus. Und dann gibt es eben noch den dritten Punkt, so ein bisschen das Thema Fehlerkultur oder der Umgang mit Fehler. Ich kann natürlich, wenn ich Hardware entwickle, Fehler am Markt nicht gut ausmerzen oder ausbessern. Das heißt, ich muss schon in meiner Produktentwicklung sehr präzise sein und sehr gut arbeiten, dass wenig oder gar keine Fehler drin sind. Da ist gerade so in den regulierten Branchen auch oft das Thema Zero-Defect-Initiative. Ich möchte eigentlich keine Fehler oder Bugs haben. Ich möchte es tunlichst vermeiden. Das heißt, ich muss alles, was an möglichen Bugs und an Eventualitäten auftritt, muss ich schon in der Produktentstehung, in der Entwicklung so gut wie möglich unterdrücken. Bei Software ist es was anderes, gerade wenn es jetzt nicht so reguliert ist, dann kann man da auch sicher viel zulassen und da kann ich eben gerade solche Risiken mit Fehlern sehr viel besser managen. Ich kann sehr viel genauer entscheiden, okay, den Fehler lassen wir jetzt mal, damit gehen wir ins Feld. Das wird meistens sowieso nicht vom Nutzer gesehen. Dieser Fehler ist kritisch, den fliegen wir sofort und das machen wir irgendwie in 2 Monaten. Also ich habe dann viel, viel bessere Möglichkeit, mit diesen Fehlern umzugehen. Und das sind, glaube ich, auch so die großen, ja, Schwierigkeiten, die man eben hat.
Das heißt also, ne, dass der Unterschied jetzt nicht in der Interpretation des Produktmanagements, also in der Rolle und Aufgaben liegt, sondern dass es eigentlich um die Umsetzung geht, also in den Methoden und in den Arbeitsweisen, wo sich einfach Hardware- und Softwareproduktmanagement voneinander unterscheiden. Das heißt also, der strategische Part, der ist klar, ne? Produktvision, Kundenproblem verstehen, Markt analysieren und daraus dann eben halt definieren, was das Produkt sein soll, was es können muss und so weiter. Und die Challenge, die liegt jetzt eigentlich im technischen Aufgabenbereich des Produktmanagements. Und deswegen sprechen ja auch wir zwei oder dann miteinander über dieses Thema. Ne? Da jetzt auch nochmal die Frage an dich, also was da jetzt, wenn wir jetzt über technisches Produktmanagement sprechen und wie jetzt der Produktmanager da vorgeht im Lösungsraum für Hardware- und für Softwareprodukte, was ist da der Unterschied? Also was ist da ja anders?
Ja, da gibt's so 2 Richtungen. Und ich glaube, bevor wir da jetzt nochmal reingehen in diese 2 Richtungen, muss man, glaube ich, nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Du hast gesagt, es gibt eigentlich, so was die Rolle und die Aufgabe angeht, aus dem strategischen Produktmanagement keine großen Unterschiede. Und da stimme ich dir auch voll zu. Das heißt, die Unterschiede liegen tatsächlich im Vorgehen im Lösungsraum, also im technischen Produktmanagement. Und da kommt auch irgendwo dieser Konflikt her. Und das möchte ich jetzt mal einfach rausarbeiten mit euch und euch so ein bisschen erklären, wo kommt es her. Wenn wir jetzt zum Beispiel über Hardware-Produkte sprechen, dann gibt es eben immer noch oft dieses Thema, Projekte sind keine Produkte. Und gerade wenn man jetzt über Hardware redet, dann verstehen sich sicher auch viele Produktmanager so ein bisschen als Projektmanager mit bisschen Marketing. Das kennst du vielleicht auch so ein bisschen.
Ja, genau. Da wird dann so ein bisschen die Nutzenargumentation hinten raus, wenn das Produkt entwickelt ist, sich aus den Rippen rausgeschnitten. Ne? So. Oder ich habe auch, also ganz oft ist so das Gespräch auch, naja, wir sind Produktmanager und unsere Challenge ist, wie wir jetzt das Projekt anstoßen können, ne? dass wir dann als Projektmanager begleiten.
Genau, und durch diese Art des Verständnisses, dass man das eben so als Projekte sieht, weil eben auch die Produktentstehung und die Entwicklung in Projekten läuft, da wird natürlich das Rollenbild des Produktmanagers verwässert und eben auch die strategische Produktverantwortung dadurch geschwächt. Das ist so diese Stoßrichtung der Hardware, aus der Hardware-Richtung, warum das Leute, die von physischen Produkten herkommen, da auch oft dann Schmerzen haben mit der Software, weil sie eben sich sehr stark da wiederfinden in diesen Projekten. Wenn wir jetzt aber allerdings die Software-Seite anschauen, dann haben die auch Konflikte und haben auch Missverständnisse. Die denken definitiv in Produkten, gerade wenn sie agil unterwegs sind und haben eben auch diese agile Vorgehensweise. Das heißt aber nicht, dass sie automatisch ein besseres Rollenverständnis haben für Produktmanagement, sondern die bleiben sehr oft im Lösungsraum hängen. Und das kennst du vielleicht auch.
Ja.
So, gerade wenn man an die Product Owner denkt. Ja, die.
Ja, das ist ja sehr in vielen Unternehmen gibt's auch die Rolle des Product Owners, der dann im Grunde den technischen Produktmanagement-Part hat, weil es zusätzlich noch einen Produktmanager gibt, der den strategischen Part hat. Gibt's auch oft, ne? Aber es ist dann so, ist eine zweite religiöse Diskussion, die wir da vielleicht auch mal führen können, der Unterschied zwischen Produktmanagement und Product Owner. Aber ja, das hat da oft auch das Thema ist, dass der Product Owner auch verkommt, sage ich jetzt mal, zum Verwalter des Backlogs, so ein bisschen.
Ja, also ein bisschen mehr kann es schon sein. Ja. Es ist schon so, dass sich der Product Owner oder auch gerade dann der Produktmanager voll oft sehr nah am Produktteam versteht und sehr nah auch im Lösungsraum bleibt und da auch verweilt. Und dadurch wird natürlich auch die strategische Rolle, die eigentliche Rolle des Produktmanagements sehr stiefmütterlich betrachtet. Und so haben die natürlich gemeinsame Missverständnisse oder ähnliche Missverständnisse, aber andere Ursachen, ja. Kommt jetzt ganz darauf an, aus welcher Richtung man kommt. Und da kommt auch so ein bisschen der Konflikt her, wo man dann sagt, ich kann das nicht. Ja, als Software-Produktmanager kann ich kein guter Hardware-Produktmanager sein. Oder ich kann als Hardware-Produktmanager nicht gut Produkte managen, die rein aus Software sind. Dabei liegen die Ursachen und die Konflikte gar nicht in den wesentlichen Aufgaben, sondern eben im Lösungsraum selbst. Und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, was bedeutet das dann eigentlich? Was sind dann denn da die Konsequenzen, auch aus deiner Sicht, Bernadette?
Na, also der erste Punkt, also was müssen wir jetzt machen, ne? Also wie geht man jetzt mit der Situation um? Und da ist für mich der erste Punkt einfach, ja, definier deine Rolle und Aufgaben im Produktmanagement ganz unabhängig vom Produkttyp, ne? Ein Produkt kann ein physisches Produkt sein, das kann ein digitales Produkt sein, es kann tatsächlich auch einfach eine Dienstleistung sein, ist auch ein Produkt und kann auch eine Kombination sein aus diesen drei Dingen einfach als Lösung. Und da ist einfach für mich der Kern, ich habe es schon lange nicht mehr im Podcast gesagt, ne, aber meine Lieblingsdefinition von Produktmanagement ist, was ein Produktmanager macht. Und das muss im Unternehmen einfach ganz klar dargelegt sein, was sind die Rollen und die Aufgaben. Wenn es diese Rollenaufteilung, wie wir gerade gesagt haben, mit strategischem und technischem Produktmanagement gibt, fair enough, da könnt ihr gerne nochmal in die vorletzte Folge von uns reinhören, Folge 50. Da haben wir genau über dieses Thema gesprochen, strategisches und technisches Produktmanagement. Und dass halt da einfach klar ist, was wer macht. Und auch da war unsere Schlussfolgerung, dass wir einfach bestimmte Kernaufgaben haben, die klar sind, die auch gemeinsam sind. Das heißt also, wir brauchen ein Problemverständnis des Kunden- und Anwenderproblems. Also was wollen wir eigentlich lösen? Was für eine Produktvision resultiert daraus? Wie können wir diese Produktvision erreichen? Das heißt, was ist unsere Strategie? Wie wollen wir das umsetzen? Wie müssen wir dann auch Anforderungen priorisieren, oder einfach den Weg priorisieren, wie wir diese Produktvision erreichen können? Und natürlich auch der Aspekt der wirtschaftlichen Verantwortung für das Produkt. Das Produkt soll natürlich auch Umsatz und Profit liefern und damit eben zum Unternehmenserfolg beitragen. Und das sind einfach Dinge, das läuft so oder so und das muss man einfach machen, vollkommen unabhängig davon, was es für ein Produkt ist. Und der zweite Punkt an der Stelle ist auch, es kann dir auch egal sein als Produktmanager und Produktmanagerin, wie das Produkt entwickelt wird, und wie das Produkt umgesetzt wird, weil du als Produktmanager gar keinen Einfluss, also wenig bis gar keinen Einfluss darauf hast, wie denn die Produktentwicklung im Unternehmen stattfindet. Dieser Prozess liegt außerhalb des Einflussbereichs des Produktmanagements. Der Prozess-Owner dafür ist die Entwicklungsabteilung, sprich auch der Entwicklungsleiter. Und das heißt also, in welchem Entwicklungsmodell die Engineering-Kollegen arbeiten, ob das Wasserfall, Scrum, Kanban oder irgendwas dazwischen ist, das kann dir total egal sein. Was du machen musst, ist, dass du die Entwicklung aus der Perspektive des Produktmanagements mit deinem Wissen über Kunde, Markt, Wettbewerb, Anwendung, Priorisierung, Strategie, dass du das begleitest. Genau.
Genau, und da sind wir auch bei dem nächsten Punkt. Der Unterschied ist dann quasi in der Methode und in den Tools, gerade wenn es um den Planungszyklus geht und um den Änderungsaufwand. Und da gibt es schon große Unterschiede zwischen Hardware und Software. Und da ist sicher auch eine Adaption als Produktmanager oder als Produktmanagerin nötig. Aber es ist eben nur dieser Part der Begleitung des Lösungsraums der Entwicklung. Und wenn wir da gerade jetzt sprechen von physischen Produkten, was ist da so besonders? Ich muss halt die Anforderungen sehr stark validieren, bevor ich in die Entwicklung gehe, einfach weil es nach hinten raus mehr kostet, wenn ich nochmal Änderungen haben will. Es ist nicht so leicht, wenn ich mal Anforderungen definiert habe, diese Anforderungen für gerade mechanische Bauteile oder für elektronische Bauteile nochmal zu ändern. Dann habe ich natürlich das Thema Prototyping. Ich kann einen Prototyp schon machen. Ich brauche den auch, aber ich muss den auch herstellen. Ich kann nicht jeden Zustand von Software einfach so mal kurz vertesten, sondern ich muss wirklich einen physischen Prototyp bauen und auch das kostet eben Zeit und Geld. Und dann habe ich natürlich, weil es auch der Fall ist, eine viel stärkere Lifecycle-Kalkulation. Ich muss viel stärker darauf schauen, was kosten mich Änderungen, was nutzen Änderungen, mache ich das überhaupt, sind so Cost-Down-Projekte oder auch Bauteilabkündigungen, wann mache ich die? Rentiert sich mein Produkt dann überhaupt noch? Oder auch so Themen wie, kaufe ich mir bestimmte Dinge ein oder fertige ich selber? Stichwort auch dann eben Make-or-Buy-Entscheidungen. Das muss ich mir alles viel mehr überlegen und das muss ich auch viel eher planen und bin dann auch ein Stück weiter daran gebunden. Ich kann nicht einfach so ändern. Ja,
das ist schon ein wichtiger Punkt im Produktmanagement, also für Hardwareprodukte, also einfach so diese Sicherheit auch zu haben, machen wir das Richtige. Und das legt auch nochmal ein entsprechendes Gewicht auf diesen strategischen Part des Produktmanagements, weil das ist ja genau das, was man machen muss, bevor man mit der Entwicklung anfängt, sich zu überlegen, was machen wir da eigentlich? Und ist es dann auch das richtige Produkt? Hilft es dann auch tatsächlich? Weil sonst ist es Happy Engineering. Dann entstehen Produkte und hinterher muss man sich dann überlegen, wie wir das Marketing, die Nutzenargumentation uns aus den Rippen schneiden. Irgendeiner wird es schon kaufen.
Ja, also wir sehen eben, bei physischen Produkten hat auch der Lösungsraum einen stärkeren Fokus auf der Planung, einfach weil es mehr Folgen hat, wenn ich etwas falsch mache und weil ich nicht so leicht korrigieren kann. Was nicht heißt, dass man das gar nicht kann. Wenn wir jetzt aber dann zu Software kommen, da gibt es dann schon andere Möglichkeiten und auch andere Herangehensweisen. Wir können sehr stark hypothesengetrieben arbeiten. Wir können einfach mal auch schnell was annehmen und dann einfach mal was ausprobieren. Gerade wenn man jetzt unkritische Softwareprodukte hat, kann ich auch einfach mal AB-Tests machen. Ich kann Features toggeln, kann auch einfach mal sagen, wenn man sich nicht einig ist, machen wir jetzt den Weg oder den anderen Weg, biete ich einfach mal beide ein und gucke einfach mal dann auch, wie reagiert der Nutzer am Markt. Was nicht heißt, dass der Nutzer am Markt technische Debts und irgendwelche Bugs raustesten soll, sondern da geht es wirklich dann um verschiedene Art des Vorgehens, verschiedene Lösungsansätze, die ich anbieten will. Also da nicht falsch verstehen, Hypothese bedeutet nicht, ich schmeiße das jetzt mal hin und dann soll er das für mich vertesten, sondern das bedeutet wirklich, ich habe schon was Ausgereiftes, aber ich weiß jetzt nicht genau, ist dieser Lösungsansatz besser als der andere, dann kann ich sehr viel stärker einfach auch mit Metriken arbeiten, die Metriken auswerten, weil mir die Software auch sehr viel schneller Daten liefert als Hardware. Weil wenn ich Daten will von Hardware, da muss ich irgendwann mal nach einem halben Jahr oder Jahr zum Kunde rausfahren und muss mal gucken, wie ist denn der Verschleiß jetzt gewesen? Was hat er denn abgerissen? Wo kommt er denn nicht genau hin? Während ich natürlich von Software, wo ich das auch direkt einbauen kann, unmittelbar schneller Daten bekommen kann.
Ja, man sieht halt viel schneller was, ne? Also man sieht halt auch viel schneller, was in der Software benutzt wird, wie die benutzt wird und halt hat auch einfach viel schneller ein Stück Software sichtbar da, was man dem Kunden zeigen kann. Während eben bei Hardware-Prototypen das unter Umständen ein riesiger Aufwand ist. Also ich erinnere mich eben hier bei uns mit unseren Lasern in der Medizintechnik, wenn wir da mit neuer Lasertechnologie experimentiert haben, das war immer mit riesigen Lieferzeiten auch verbunden von den Kristallen und so. Also ja, und auch teuer dann, ne, wenn die kaputt gehen. Das geht einfach da ein bisschen schneller und macht halt, lässt halt dadurch vielleicht auch dieser Satz, der von IDEO, ne, von dem David Kelly, die ja aus dem Bereich Design Thinking sind, der hat den geprägt, fail fast to succeed sooner, ne? Das ist ja schon so ein bisschen diese agile Denkweise. Also einfach schnell die Idee raushauen und vertesten, Feedback einholen und gucken und dann wieder iterieren. Ja, das ist da also ein bisschen halt der Vorteil.
Genau. Das ist so wirklich ein großer Vorteil und das lässt natürlich dann auch regelmäßige Releases und regelmäßige Änderungen zu, viel regelmäßiger und viel planbarer und auch in kürzeren Zyklen als jetzt bei Hardware. Und ich kann natürlich dann auch Funktionalitäten reinnehmen und auch wieder rausnehmen. Ich kann sie ändern. Das ist alles viel schneller möglich. Und ich kann natürlich auch bestimmte Fehler in Kauf nehmen, die ich später lösen kann, einfach weil sie recht selten auftreten oder weil sie einfach nicht kritisch sind. Und ich kann auch Fehler drin lassen. Jetzt gerade wenn wir über verteilte Software sprechen, ist es auch nicht immer möglich, jeden Fehler rauszunehmen, weil man auch nicht wirklich alles unter Kontrolle hat. Trotzdem sind natürlich bei Software allgemein die Kosten planbarer, gerade wenn ich agil unterwegs bin. Ich habe ein striktes Timeboxing-Verfahren, wenn wir gerade von Scrum sprechen oder auch irgendwelche anderen Arten von Scrum. Wenn man wirklich Scrum macht, dann ist es nun mal ein Timeboxing-Verfahren. Ich habe eben einen Release alle 2 Wochen oder wenn ich es länger fahre in Safe, dann habe ich es irgendwie alle 2 oder 3 Monate. Aber die 2 oder 3 Monate oder die 2 Wochen, die kosten halt wirklich kalkulierbar genau diese Zeit. Und dann ist eher die Frage, was ist an Funktionalität drin und was nicht. Und das lässt sich aber sehr viel besser planen, was den Zeitaufwand und die Kosten angeht. Das sind so die Unterschiede in der Methode und auch im Tooling, wenn wir über die Planungszyklen und eben auch über Änderungen sprechen. Dann ist natürlich so, ja, die sind jetzt unterschiedlich, aber in irgendeiner Form können die auch voneinander eben lernen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo viel Bewegung drin ist, viel Veränderung auch auf der Welt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man nicht einfach das dann auch so, das ist halt ein physisches Produkt und die machen das schon immer so und das ist Software und die machen es halt irgendwie anders, dass man da irgendwie dran festhält, sondern man kann sicher auch voneinander profitieren.
Das ist jetzt auch das, was wir im Grunde mitgeben wollen, ne? Oder was wir halt sagen, was jetzt auch die Konsequenz ist. Wir sagen, im Hardware-Produktmanagement gibt es, was die technische Umsetzung angeht, spezifische Dinge, die da einfach typisch für sind und die klassisch sind und die auch gut sind. und es gibt im Software-Produktmanagement Dinge, die gut sind. Und wenn du jetzt einfach ein richtig guter Produktmanager sein willst, dann nimm doch einfach das Beste aus beiden Welten, ne? Und such dir das dann entsprechend raus. Was ist da dein Punkt dazu?
Ja, das ist auch ein bisschen das Schöne und ich glaube, das macht auch einen guten Produktmanager aus, wenn er einfach in der technischen Umsetzung, im technischen Produktmanagement beides kann und auch beides einsetzt und nicht irgendwie da zum Jünger wird und sagt, nee, das, ich bin aber so und ich will das auch so, sondern dass man wirklich sagt, okay, wie nutze ich aus beiden Welten das Richtige für mein Produkt, für meine Situation. Und da sind natürlich schon, wenn wir von Hardware sprechen, von physischen Produkten, da ist schon ein ganz großer Vorteil dadurch, dass man mehr plant, dass man dass das Produkt robuster ist, wenn es auf den Markt kommt. Dass man Risiken vorab viel stärker antizipiert und auch berücksichtigt und auch reduziert, was natürlich auch gerade bei regulierten Produkten relevant ist, wenn ich eine garantierte Leistungsfähigkeit brauche und auch ein sicheres Produkt brauche. Wenn einfach klar sein muss, Ursache und Wirkung müssen vorher geklärt sein. Ich kann nicht sagen, ja, mal gucken, was passiert und dann soll das der Markt mir mal als Feedback geben, wenn dabei einer verletzt wird oder einer zu Schaden kommt. Das ist einfach nicht machbar. Und so ist es eben auch ein starker Vorteil in dem Vorgehen bei der Hardware. Dann habe ich natürlich einen großen Fokus auf den Lifecycle und auch auf die Wirtschaftlichkeit. Ich habe einen längeren Betrachtungszeitraum, den ich immer wieder mit betrachten muss. Ich baue auch etwas, was länger anhält als Software, obwohl man ja immer sagt, Hardware altert und Software altert nicht. Rein technologisch ist aber im Technologiezyklus Hardware tatsächlich langsamer, viel langsamer als Software. Und so baue ich auch etwas, von was ich länger wirtschaftlich zehren muss und auch kann. Genau. Und das sind so die großen, Vorteile von der Hardwareentwicklung, und die kann ich natürlich auch nutzen, wenn ich dann regulierte Software habe oder wenn auch Software für längere Zeit ausgelegt sein soll.
Ja, ne, also es ist dann kein Entweder-Oder bei Hardware und Software, sondern eigentlich ein Sowohl-als-auch, weil eben halt auch, denke jetzt gerade so in unserem Kontext hier mit der Industrie und so, wenn wir jetzt Softwarelösungen auch haben, dann sind das ja auch Produkte oder in der Medizintechnik die Software, dann sind das ja auch Softwarelösungen, die jetzt nicht nur für ein halbes Jahr gelten, ne, sondern die ja dann schon vom Business Case auch für längere Lebenszyklen ausgelegt sein sollten.
Ja, gerade wenn man jetzt von regulierter Software spricht, im E-Health-Bereich oder auch im Bereich des Finance, also wenn wir Fintechs haben, da gibt es auch viele regulierte Softwareprodukte. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man ja da schon auch ein bisschen von der Hardware lernt oder wie die das machen, weil da eben Ursache und Wirkung wirklich relevant sind. Und da kann ich nicht in dem großen Stile am Markt ausprobieren, wie ich das vielleicht bei risikoarmer oder risikoloser Software machen kann, wenn ich jetzt über eine Webseite spreche einfach. Aber es macht natürlich auch nie Spaß, wenn eine Software nicht richtig funktioniert. Und das muss uns auch immer vor Augen gehalten werden. Es geht nicht darum, Fehler mit dem Nutzer am Markt zu vertesten, sondern es geht wirklich darum, unterschiedliche Lösungsansätze am Markt zu vertesten. Aber kommen wir doch einfach mal dann auch zur Software. Was ist denn so der klassische Vorteil von Software? Da sehen wir eben, dass man ganz stark datenbasiert arbeiten kann und auch optimieren kann. Ich habe sehr schnelles Feedback, das ich einfließen lassen kann. Ich muss nicht lang warten. Ich kann dadurch sehr agil reagieren, sehr viel auch durch Iterationen ändern am Markt und habe eben dann auch die Möglichkeiten, auf Veränderungen am Markt oder auch auf Veränderungen vom Nutzer, vom Wettbewerb zu reagieren. Ich habe da sehr viel mehr Flexibilität und kann auch sehr viel schneller umsetzen, weil ich einfach nichts Physisches machen muss. Ich muss nichts produzieren. Und ich muss auch nicht irgendwie Lieferanten jetzt mit Änderungsmitteilungen beauftragen, dass ich die Bauteile anders bekomme oder andere Lieferanten mir aussuchen. Das ist schon ein ganz großer Vorteil. Und das bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn der Product-Market-Fit noch nicht so klar ist, ja, wo vielleicht auch die Nutzergruppe noch klein ist. Und da stellt man sich immer so die Frage, ja, wie kann ich das denn bei Hardware machen? Und ich hatte da so eine interessante Diskussion mit einer Freundin von uns, die kennen wir beide. Da ging es um Elon Musk mit seiner mhm. Rakete. Du erinnerst dich da vielleicht. Mhm. Und ich habe da auch so gesagt, na, wie kann der das eigentlich machen, dass der da die Rakete hochschießt und die fliegt ihm halt um die Ohren oder auch nicht. Jetzt in der letzten Vergangenheit ist ihm doch relativ oft um die Ohren geflogen und es machen ja auch jetzt andere Startups in diesem Bereich der Raketentechnik, wo man einfach mal ausprobiert. Und da haben wir auch diese Diskussion geführt, na, warum macht er das eigentlich? Das kann doch nicht gut sein, weil wegen Ursache und Wirkung und so. Und dann hat sie eben ganz klar geantwortet, die iterieren nicht an unterschiedlichen Stellen. Also Elon Musk, der iteriert nicht an der Profitabilität oder an der Wirtschaftlichkeit, also gibt es dafür einen Markt, und gleichzeitig an der Technologie. Der hat eben nur eine Unbekannte. Denn die Profitabilität, also der Markt für explizit günstigere Nutzlast in den Weltraum, der ist so massiv, so mächtig, dass der Markt auf jeden Fall da ist. Weil wenn einfach die Tonne Nutzlast nur noch ein Zehntel kostet, in den Orbit zu bringen wie vorher, dann ist der Markt so groß und ja. auch die Nachfrage so groß da, dass da nicht iteriert wird. Das heißt, die hat er.
Der Problem Market Fit ist gegeben, ne? Die sind schon durch den Problemraum durch. Das ist schon geklärt. Der Problem Market Fit ist da. Und was die jetzt eben machen, ist, dass sie auf dem Problem Solution Fit iterieren, ne? Und oder halt einfach rausfinden wollen, ist die Technologie die richtige? Wie müssen wir es umsetzen?
Und das ist so ein bisschen so der zweite Punkt. Also im Endeffekt iterieren die auf der Technologie. Die setzen eine Technologie ein, die sie noch nicht richtig beherrschen. Und da kann man eben von der Software lernen, weil da schaue ich einfach, dass ich schnelle Prototypen bekomme. Das muss auch nicht immer Serienfertigung sein. Das kann auch sehr viel im 3D-Druck passieren, in Einzelstücken passieren, wo ich einfach viel Hardware liefere in kurzen Zyklen, sie dann einfach verschieße oder einfach mal ausprobiere. Natürlich schon irgendwie in der Sandbox, weil der Luftraum ist gesperrt. Und es ist schon auch so gemacht, dass das Ding, wenn es dann runterkommt, sauber verglüht oder dann irgendwo in den Ozean fliegt und nicht irgendwo in der Stadt runterkommt. Aber ich kann ausprobieren. Und ich bekomme halt, indem ich ausprobieren kann und nicht alles theoretisch plane, sehr viel mehr reale Daten und sehe auch mal, wo klappt irgendwas nicht? Wo passiert da noch irgendwas? Wo muss ich noch mal nachsteuern? Und da rentiert sich das auch, wenn ich mir einfach was bei der Software abgucke. Und der dritte Punkt, den haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, ist natürlich, man kann sehr schnell auf ein Marktumfeld reagieren. Gerade wenn der Wettbewerb sich sehr schnell verändert, wenn neue Marktteilnehmer reindrücken, wenn Kunden sich stark verändern, wenn sie andere Dinge haben wollen oder auch wenn die Regulatorik neu ist oft oder auch wenig Regulatorik da ist zu einem eigentlich sicherheitsrelevanten Produkt. Wenn dann viel Bewegung da ist, das haben wir auch gerade jetzt im Health-IT-Bereich, wo einfach noch viel sich finden muss, da bietet sich das schon an, auch agil zu arbeiten und bei der Software eben zu gucken, weil die Regulatorik ändert sich, wie sie angewandt werden soll, ändert sich, das hat sich alles noch nicht so gefunden. Und das sind so die Dinge, wo eigentlich die Software stark ist, wo man sich abgucken kann. Ja. Und so kann man eigentlich abschließend sagen, bleib als Produktmanager, als Produktmanagerin lösungsneutral. Da sagst du immer, auch wenn du Ingenieur bist, vielleicht willst du da noch mal was dazu sagen.
Ja, geil, weil viele Produktmanager sind ja einfach Ingenieure. Und die Frage ist dann, warum seid ihr Produktmanager geworden? Es geht eben nicht darum, das Produkt zu verbessern und daran weiterzuentwickeln. Auch wenn das schwer fällt, dann vielleicht für diejenigen von euch, die wirklich Ingenieure sind, ihr müsst es loslassen. Das kann dir nämlich egal sein, ob dein Produkt Hardware oder Software ist. Was für dich nämlich zählt als Produktmanager, ist das Kundenproblem. Dann wird das Kundenproblem gelöst und kann dann auch das Produkt ist es vermarktungsfähig und hat es ein entsprechendes Marktpotenzial. Das sind die Dinge, auf die du ein Hauptaugenmerk hast. Und nicht, was die technische Umsetzung angeht, wie das gemacht wird. Und so ist dann vielleicht auch einfach das Fazit, das wir hier mitgeben wollen zu unserer, wie im Teaser angekündigt, religiösen Frage, was der Unterschied ist zwischen Hardware- und Software-Produktmanagement. Wir sind da der Meinung, dass es diese Trennung von Hardware und Software gar nicht gibt. Die halte ich persönlich wirklich für künstlich, als einfach eine missverstandene Interpretation der Rolle. Denn wenn du nämlich ein richtig guter Produktmanager, richtig gute Produktmanagerin sein willst, dann kommt es eben mit deinem Verständnis von Rolle und Aufgaben, was du eben machst, ne, was für einen Mehrwert du für das Unternehmen als Produktmanager stiftest, durch welche Tätigkeiten. Und dann ist es eben halt auch kein Problem, was das für ein Produkt ist. Das Wichtige ist, ne, dass du dir die Vorteile aus beiden Welten zunutze machst. Im Hardware-Produktmanagement ist es wirklich so dieses langfristig in die Zukunft gedachte, wir müssen planen, wir müssen Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit legen, man muss das Produkt gut durchdenken, bevor man anfängt, es zu entwickeln, weil sonst wird's teuer. Und auf der anderen Seite haben wir aber dieses agile Mindset im Software-Produktmanagement, was so oder so für gute Produktmanager einfach ein hilfreiches, vorteilhaftes Mindset ist, wenn du einfach so agierst, so denkst. Und ja, es sind einfach die wichtigen Dinge, auf die du das dann umsetzen kannst. Also wende beides an, die Vorteile von Hardware und Software, dann auf dein Produkt, auf deine Lösung. Da sind dann auch so Fragen wie, wo stehst du eigentlich gerade im Produktlebenszyklus? Wie sicherheitskritisch ist dein Produkt? Wie stabil ist euer Product Market Fit? Und wie gut beherrscht ihr die Technologie? Und wenn ihr da einfach diese beiden Strömungen einfließen lasst und du einfach da mit einem klaren Verständnis deiner Rolle und Aufgaben, mit einem fundierten strategischen Produktmanagement-Skillset auch an die Sache rangehst, dann funktioniert das auch. Und dann gibt es da gar keinen Unterschied zwischen Hardware- und Software-Produktmanagement. Ja, in unseren Trainings und Workshops vertiefen wir das Ganze dann natürlich auch noch ein bisschen mehr. Und wenn du dir hier für dich oder auch für dein Team einen Austausch wünschst, dann schreib uns doch einfach. Lass uns ins Gespräch kommen. Unsere Kontaktdaten und die Infos über uns und wie du uns findest, findest du natürlich in den Shownotes. Und damit danke, Jonathan, für den guten Austausch. Und dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns bald wieder.
Hat mich auf jeden Fall gefreut. Bernadette, wie immer. Sehr, sehr intensiv und auch lustig. Aber ich glaube, wir sind da auch auf jeden Fall beisammen und haben da auch das gleiche Verständnis. Das strategische Produktmanagement ist hier tatsächlich verbindend und wesentlich. Ja. Bis bald.
Bis dann. Das war die Folge. Danke fürs Einschalten. Meld dich gerne bei uns, wenn du einen Gedanken, eine Frage oder ein Feedback für uns hast. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen und wenn wir unsere Hörer und Hörerinnen persönlich kennenlernen können. Vielleicht hast du auch einen Themenwunsch oder eine Idee für einen Podcast-Gast hier für den Produktmanagement-Impuls. Dann schreib uns auch das oder stell gerne den Kontakt direkt her. Wir machen den Podcast für dich, für euch und wollen natürlich passende Themen besprechen, die dir, die euch unter den Nägeln brennen. Also lass es uns wissen. Alle Kontaktinfos zu uns findest du in den Shownotes. Und diese Kontaktinfos gelten natürlich auch, wenn du Interesse an unseren Angeboten hast und mit uns zusammenarbeiten möchtest. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Grüße!